Beschreiben Sie die Therapie bei sozialer Phobie. Verhaltenstherapie, Expositionsübungen, Reizkonfrontation und Training sozialer Kompetenzen erzielen gute Erfolge. Auch eine Gruppentherapie kommt zum Tragen, zumal hier bereits eine Überwindung zur Teilnahme gefordert wird. Antidepressiva können eingesetzt werden und wirken sich durchaus günstig aus, erzielen jedoch in der Regel keine dauerhafte Remission. Beschreiben Sie spezifische, isolierte Phobien. Hier besteht eine Angst bis hin zum Panikanfall bei der Konfrontation mit einer bestimmten Situation oder einem Objekt. Sie beziehen sich auf Tiere, Spinnen und Insekten, Naturelemente, Gewitter und Sturm, räumliche Gegebenheiten, Höhe und Enge, Verletzungen, Blut, medizinische Interventionen, wie beispielsweise Spritzen. Beschreiben Sie die Auswirkungen spezifischer Phobien. Welche kennen Sie? In der Regel beeinflussen diese Ängste den Betroffenen wenig, es sei denn, er kann sie in seinem Alltagserleben nicht vermeiden, wie beispielsweise Flugangst. Erst dann werden sie zur Belastung. Folgeerkrankungen treten seltener auf. Gebräuchliche Bezeichnungen sind Akrophobie, die Höhenangst, Arachnophobie, Angst vor Spinnen, Aviophobie, die Flugangst, Klaustrophobie, enge Räume oder Zoophobie, Tiere. Was wissen Sie über die Verbreitung von spezifischen Phobien? Mit 9% Lebenszeitprävalenz, also der Wahrscheinlichkeit, innerhalb eines Lebens daran zu erkranken, treten sie sehr häufig auf. Zumeist bereits in der Kindheit. Ihr Verlauf ist meistens chronisch und Frauen sind häufiger betroffen. Das Verhältnis Frau-Mann ist 2:1. Tierphobien und Höhenängste sollen am häufigsten vorkommen. Nennen Sie Ursachen, Diagnose, Differentialdiagnose und Therapiemöglichkeiten bei spezifischen Phobien. Die Ursachen: Furcht vor Tieren oder Spinnen ist aus der Evolution heraus eine sinnvolle Reaktion. Auch spielt das Zusammenwirken biologischer und psychischer Faktoren eine Rolle. Diagnose und Differentialdiagnose: Die Diagnose erfolgt nach den Kriterien der Angst. Differentialdiagnostisch ist ein posttraumatisches Verhalten oder Zwänge in Betracht zu ziehen. Und die Therapie? Hier steht die Reizkonfrontation an erster Stelle. Pharmakotherapie ist nicht sinnvoll. Definieren Sie die generalisierte Angst. Welche Symptome können auftreten? Hier besteht eine allgemeine Sorge über alltägliche Dinge und es besteht eine anhaltende Angst. Im Gegensatz zu den normalen Ängsten treten sie bei der generalisierten Angststörung häufiger und intensiver auf. Auch sind die Betroffenen weniger in der Lage, das Grübeln zu beenden. Die Symptome reichen von Kloß im Hals bis zu verstärkter vegetativer Erregbarkeit, Erschrecken, Zittern, Herzklopfen und Schwitzen über mindestens ein halbes Jahr hinweg. Oft gehen die Patienten wegen körperlicher Symptome zum Arzt, ohne dass die zugrunde liegende Störung diagnostiziert wird. Viele Patienten leiden unter einer depressiven Symptomatik oder einer weiteren Angststörung. Wie verbreitet ist die generalisierte Angststörung? Etwa 5% der Allgemeinbevölkerung leidet unter einer generalisierten Angststörung. Frauen sollen häufiger betroffen sein. Die Erkrankung nimmt einen schleichenden Beginn und nicht selten einen chronischen Verlauf mit Beginn zwischen 15 und 25 Jahren. Bei Beginn mit dem 40. Lebensjahr gehen häufig belastende Ereignisse voraus. Wie wird die generalisierte Angststörung diagnostiziert? Neben den Symptomen einer Panikstörung oder Agoraphobie kommt es hier noch zu Verspannung der Muskeln und Anspannung wie Nervosität. Außerdem sind übertriebene Reaktionen auf Überraschungen und Einschlafstörungen aufgrund einer Besorgnis zu beobachten. Beschreiben Sie die Differentialdiagnose von generalisierten Ängsten. Differentialdiagnostisch ergeben sich Überschneidungen mit depressiven Episoden, Dysthymie oder somatoformen Störungen. Sie müssen unbedingt ausgeschlossen werden. Phobien und Zwänge beziehen sich auf bestimmte Inhalte. Im Gegensatz zu Panikstörungen sind die Ängste wechselnd und chronisch. Beschreiben Sie die Therapie von generalisierten Angststörungen. Psychopharmakotherapien mit Antidepressiva und Benzodiazepinpräparaten zeigen eine kurzfristige Linderung. Verhaltenstherapie, Erfassung und Neubewertung dysfunktionaler Gedanken, Strategien zur Angstbewältigung, Konfrontation mit Grübeln und Problemlösetraining stehen hier im Vordergrund. Entspannungsverfahren und psychodynamische Therapieansätze. Hier die Stärkung des Selbstkonzeptes durch Stärkung oder Nachreifung defizitärer Ich-Funktionen. Wie können sich Zwänge äußern? Zwangshandlungen sind Verhaltensweisen, die vom Betroffenen unzählige Male ritualisiert durchgeführt werden müssen. Dabei wird die Durchführung als sinnlos erkannt. Zwangsgedanken sind negativ empfundene Gedanken, Aggressionen, Befürchtungen, Verunreinigungen, die sich immer wiederholen. Zwangshandlungen oder Gedanken bilden das zentrale Merkmal der Zwangsstörungen. Was sind Zwangsgedanken und wie äußern sie sich? Dies sind Gedanken mit meist aggressivem Inhalt oder Befürchtungen, die sich auf Verschmutzung, Verunreinigung oder Ansteckung beziehen. Die Betroffenen erleben diese Gedanken als verwerflich, beängstigend oder quälend. Es werden oft gedankliche Rituale entwickelt oder stereotyp ablaufende Rituale, um die Gedanken zu neutralisieren. Zwangsgedanken können sein, aggressive Vorstellungen oder Impulse, Kontamination, Ordnung, sexuelle Impulse, religiöse Vorstellungen, Zweifel an korrekt ausgeführten Handlungen. Was sind Zwangshandlungen und wie äußern sie sich? Sie beziehen sich zumeist auf Kontrolle, Türschlösser, Elektrogeräte und so weiter und waschen und reinigen, die Wohnung, Kleidung oder auch Hände. Die Handlungen werden oft in einer bestimmten Reihenfolge ritualisiert durchgeführt. Familienmitglieder sind ebenso betroffen und müssen beispielsweise bei Betreten der Wohnung alle Kleider ablegen. Beschreiben Sie Zwangsstörungen und wie äußern sie sich? Als Leitsymptome treten hier Zwangsgedanken und Zwangshandlungen auf. Es tritt oft ein Vermeidungsverhalten für die angstauslösenden Reize auf und eine Ausweitung auf andere Situationen und Objekte. Die Betroffenen finden ihre Verhaltensweisen in den meisten Fällen sinnlos und beschämend. Sie versuchen oft, die Erkrankung zu verheimlichen und es treten mit der Zeit Probleme in Beziehungen und am Arbeitsplatz auf. Was wissen Sie über Komorbidität bei und Prognose von Zwangsstörungen? Komorbidität. Am häufigsten treten komorbide Phobien, vor allem soziale, depressive Symptome, Essstörungen, Persönlichkeitsstörungen und Alkoholprobleme auf. Verbreitung. Die Lebenszeitprävalenz in Deutschland ist 2%. Untersuchungen zeigen, dass die Zahl der Zwangsstörungen in verschiedenen Ländern und Kulturkreisen ähnlich hoch ist. Zwischen Frauen und Männern gibt es kaum Unterschiede. Die Störung beginnt in der Regel in jungen Jahren, ca. 23 Jahre. Sie beginnen häufig schleichend, bei Waschzwängen, beispielsweise auch akut. Welche biologischen Faktoren kommen als Ursache einer Zwangsstörung in Betracht? Als biologische Faktoren kommt eine Funktionsstörung des Botenstoffhaushaltes im Gehirn in Betracht. Dies erklärt auch die Wirksamkeit von Antidepressiva. Außerdem wurden in bildgebenden Verfahren Störungen in verschiedenen Hirnbereichen festgestellt. Welche psychodynamischen Faktoren kommen als Ursache einer Zwangsstörung in Betracht? Psychodynamisch geht man von einem Abhängigkeits-Autonomie-Konflikt aus. Konflikte zwischen einem aggressiven Es und einem rigiden Über-Ich werden durch Abwehrmechanismen bearbeitet. Fixierung in der analen Phase, also zwischen dem zweiten und dem dritten Lebensjahr. Das Kind beginnt seine Autonomie zu entfalten. Bei rigider, strenger Erziehung kann es zur Ausbildung eines rigiden Über-Ichs kommen. Welche lerntheoretischen Faktoren kommen als Ursache einer Zwangsstörung in Betracht? Es kommen die klassische und operante Konditionierung in Frage. Das Vermeidungsverhalten ist für die Aufrechterhaltung des Zwangs von großer Bedeutung. Kognitive Ansätze bieten die Erklärung, dass ursprünglich normalpsychisch vorhandene aggressive oder magische Gedanken subjektiv als inakzeptabel bewertet werden. Es entstehen Unwohlsein und/oder Neutralisationsversuche. Welche aufrechterhaltenen Faktoren kommen als Ursache einer Zwangsstörung in Betracht? An erster Stelle steht hier das Vermeidungsverhalten. Dadurch verhindert der Betroffene die Erfahrung, dass ein Verbleiben in der auslösenden Situation wieder zur Erleichterung führen würde. Neutralisierungsrituale gleich Entlastung gleich primärer Krankheitsgewinn, eventuell Erlangung einer Machtposition in der Partnerschaft oder Arbeitsunfähigkeit. Dies wäre dann der sekundäre Krankheitsgewinn. Nennen Sie die Diagnosekriterien von Zwangsstörungen nach der ICD. Die Zwangsgedanken oder zwanghaften Handlungsimpulse müssen vom Patienten als seine eigenen erkannt werden, also meinhaftig. Mindestens gegen einen Zwangsgedanken oder gegen eine Zwangshandlung muss der Patient noch Widerstand leisten, also sie nicht haben wollen und sie auch als unsinnig erkennen. Der Zwangsgedanke oder die Zwangshandlung dürfen nicht an sich angenehm sein. Die Zwangssymptome müssen sich in unangenehmer Weise wiederholen. Welche differenzialdiagnostischen Erwägungen kommen bei Zwangsstörungen in Betracht? Differenzialdiagnose bei Zwangsstörung, Depression, Angststörungen, Drogen und Medikamente, Schizophrenie, zwanghafte Persönlichkeitsstörung, Impulskontrollstörungen, frühkindlicher Autismus und organische Erkrankungen. Wie erfolgt eine Therapie von Zwangsstörungen? Die Behandlung sollte ambulant erfolgen, sodass der Patient in seinem gewohnten Umfeld bleibt, es sei denn, die Schwere der Störung, eine schwere Depression, ein massiver familiärer Konflikt, eine bereits erfolglos durchgeführte ambulante Behandlung, ein fehlendes, adäquates Therapieangebot in der Nähe des Patienten erfordern eine stationäre Behandlung. Welche Möglichkeiten gibt es, Zwangsstörungen psychotherapeutisch zu behandeln? Psychotherapeutisch kommen alle gängigen Verfahren in Betracht. Verhaltenstherapeutische Verfahren haben sich allerdings bei der Behandlung besonders bewährt und werden bei starken Zwangsstörungen auch stationär durchgeführt. Reizkonfrontation bei Zwangshandlungen und Zwangsgedanken, kognitive Verfahren, Angehörigenarbeit, psychodynamische Therapie und auch die Pharmakotherapie kommen in Betracht. Beschreiben Sie Prognose und Verlauf von Zwangsstörungen. Unbehandelt verlaufen Zwangsstörungen fast immer chronisch. Durch eine multimodale Verhaltenstherapie ist bei 60-80% eine deutliche Besserung zu erreichen. Ebenso durch die Behandlung mit Antidepressiva. Hier allerdings erleiden ca. 75% der Behandelten einen Rückfall. Was sind Belastungs- und Anpassungsstörungen? Die Reaktion eines Menschen auf kritische Belastung zeigt sich auf emotionaler, körperlicher und kognitiver Ebene. Ihre Verarbeitung hängt vom Ausmaß des Traumas und von der individuellen Belastungsgrenze des Betroffenen ab. Diese hängt von der Persönlichkeitsstruktur, biologischen Faktoren, entwicklungsgeschichtlichen Aspekten und dem verfügbaren sozialen Netz ab. Belastungssituationen werden nach ihrem Schweregrad eingeteilt. Welche Belastungs- und Anpassungsstörungen kennen Sie? Welche gibt es? Traumata. Dies sind Belastungen, die von jedem als lebensbedrohend und katastrophal bezeichnet würden, wie Kampfhandlungen, schwere Unfälle, Miterleben des gewaltsamen Todes anderer, Vergewaltigungen und ähnliches. Kritische Lebensereignisse. Eine einschneidende, als Bedrohung angesehene Veränderung der bisherigen Lebensführung wie schwerer Unfall, Verlust von Arbeitsplatz oder Tod eines nahestehenden Menschen. Und Übergänge. Lebensveränderungen, die über einen längeren Zeitraum vorhersehbar sind, wie Auszug aus dem Elternhaus, Heirat oder Antritt der ersten Arbeitsstelle. Wie werden Belastungs- und Anpassungsstörungen eingeteilt? Die Dauer lässt sich in akut und chronisch klassifizieren. Für viele psychische Störungen stellt das belastende Lebensereignis einen wichtigen Teil zur Entstehung dar, beispielsweise Schizophrenie oder affektive Störung. Bei anderen wiederum ist es Grundvoraussetzung zur Diagnose. Die Einteilung nach der ICD. F43.0 – akute Belastungsreaktion. F43.1 – posttraumatische Belastungsstörung, die PTBS. Und F43.2 – die Anpassungsstörung. Beschreiben Sie eine akute Belastungsreaktion. Sie tritt Minuten bis einer Stunde nach dem Ereignis auf und dauert zwischen 8 und 48 Stunden. Sie äußert sich in einem Gefühl der Betäubung und einer Einengung des Bewusstseins mit verringerter Aufmerksamkeit. Es kann auch eine motorische Unruhe bestehen mit Fluchttendenzen. Es wurde keine psychische Erkrankung beim Betroffenen bisher festgestellt. Weitere Bezeichnungen sind Schock, Nervenzusammenbruch oder Nervenschock. Beschreiben Sie die Symptomatik der akuten Belastungsreaktion. Die akute Symptomatik besteht aus Betäubtheit oder innerer Leere, Zittern, Schwitzen, Herzklopfen etc. Danach folgt Antriebsminderung, Interessenlosigkeit, Rückzug oder auch Angst, Panik und Weglauftendenzen, eventuell verbal-aggressives Verhalten und auch Suizidalität. Später können deprimierte Stimmung, Hoffnungslosigkeit, Schlafstörung und Suizidalität hinzukommen. Beschreiben Sie Diagnose und Differentialdiagnose der akuten Belastungsreaktion. Die Diagnose ist in der Regel leicht zu stellen, da bestimmte belastende Ereignisse direkt vorausgehen. Natürlich können auch andere psychische und organische Erkrankungen mit einhergehen. Dies sind beispielsweise Angststörungen wie Panikstörungen, depressive Episoden, akute Schizophrenie oder auch hormonelle, also endokrine Störungen wie die Schilddrüsenüberfunktion, die Hyperthyreose, Demenz oder Medikamentenvergiftung. Beschreiben Sie Verbreitung, Ursachen und Verlauf und Prognose der akuten Belastungsreaktion. Die Verbreitung. Die Symptomatik tritt akut auf nach schweren Unfällen, Gewaltverbrechen oder Naturkatastrophen und ist daher besonders für Ersthelfer von Bedeutung. Ursachen. Hier spielt Neigung zu überschießenden Reaktionen bei Stress eine Rolle, genauso wie die Entwicklungsgeschichte und spezifische Persönlichkeitszüge. Verlauf und Prognose. Die Symptome klingen in der Regel nach 2 Tagen ab. Bei längerem Anhalten sollte das Bestehen einer anderen psychischen Erkrankung geprüft werden. Wie werden Belastungs- und Anpassungsstörungen therapiert? Als Therapie kommen in Frage ruhige Ansprache, Entfernen vom Ort des Geschehens, beispielsweise Unfall, Abschirmen und Herbeirufen der Angehörigen. Eventuell ist eine stationäre Krisenintervention nötig, Fluchttendenzen und Depersonalisationserlebnisse. Beschreiben Sie Entstehung und Symptomatik der Anpassungsstörungen. Sie werden von einem belastenden Lebensereignis ausgelöst, beginnen innerhalb eines Monats und sollten nicht länger als 6 Monate andauern. Die längere depressive Reaktion infolge einer chronischen Belastungssituation kann bis zu 2 Jahre anhalten. Die Symptome sind depressive und ängstliche Reaktionsformen, bei Kindern regressives Verhalten wie Daumenlutschen und Babysprache. Nicht selten treten Suizidgedanken oder Impulse auf. Diese sind unbedingt abzuklären. Wie werden die Anpassungsstörungen unterteilt? In der ICD-10 werden die Anpassungsstörungen unterteilt, abhängig davon, welche Symptome im Vordergrund stehen. Sie können von Depression über Angst bis hin zum gestörten Sozialverhalten, Rückzug zum Beispiel, gehen. Hierzu zählen auch die Trauerreaktion und die abnorme Trauerreaktion. Beschreiben Sie die Trauerreaktion und die abnorme Trauerreaktion. Die Trauerreaktion ist die Trauer um einen nahestehenden Menschen. Dies ist eine normale Reaktion, der entsprechenden Kultur angepasst, mit charakteristischen Emotionen und Phasen. Am Ende stehen das Wiedergewinnen von Zuversicht und die Fähigkeit, wieder positive Emotionen zu erleben. Die abnorme Trauerreaktion kann dadurch gekennzeichnet sein, dass Trauer und Wut nicht gelebt werden, stattdessen Versteinerung und Selbstvorwürfe auftreten, bis hin zur Verleugnung.